mit dem Kreuz, sondern der endet mit dem leeren Grab, mit der Auferstehung von Jesus. Und Jesus oder Gott sagt uns in der Bibel, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Also wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wären sogar sein Leben und sein Sterben wären für nichts gewesen, umsonst. Aber Jesus ist wahrhaftig auferstanden, das glauben wir, das glaube ich, das feiern wir heute an Ostern und davon leben wir auch. Und davon lebt auch unser Glaube. Wir sind so drin in einer Serie, immer wieder mal sprechen über den Glauben, einen befreiteren Glauben, ich will befreiter glauben. Und mein Glaube lebt von dieser Hoffnung, Tag für Tag. Ohne diese Auferstehungshoffnung gibt es keine wirkliche Freiheit. Und auch mein Glaube an Gott wäre nichts weiter als eine Illusion. Hoffnung ist so etwas wie das Lebenselixier meines Glaubens, damit mein Glaube lebendig ist. In der Bibel lesen wir auch über den Glauben mal im Hebräerbrief, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist auf das, was man hofft. Da kommt es gleich zweimal. Zuversicht ist ja nichts anderes als ein anderes Wort für Hoffnung. Also Glaube und Hoffnung, das hängt zusammen. Die Hoffnung ist das Lebenselixier meines Glaubens. Und Glaube, das ist, oder Hoffnung, das ist nicht im biblischen Sinne so etwas Vages, so nach dem Motto, ich weiß es nicht so recht, aber ich hoffe es, ich hoffe, dass morgen das Wetter gut wird oder so. Sondern das ist eine Gewissheit, eine feste Gewissheit, nicht so ein, ja, ich glaube es, aber ich bin nicht so sicher. Mein Morgen hat heute nicht nur gut begonnen, ich habe es geschafft, was man vielleicht so einmal im Leben schafft, das ist so ein Klischee, ich habe meinen Kaffee über die Tastatur ausgeschüttet, vielleicht ist dir das auch schon passiert. Und jetzt hoffe ich, dass die Tastatur das überlebt. Das ist nicht diese Hoffnung, die wir mit Ostern meinen. Ich weiß es nicht so genau, aber ich hoffe mal. Nein, Hoffnung, das ist eine feste Gewissheit. Und für die engsten Nachfolger von Jesus vor 2000 Jahren war Jesus der große Hoffnungsträger. Die hatten alles stehen und liegen gelassen, die haben sich mit ihm auf den Weg gemacht, die haben ihre Familien auch zurückgelassen, immer wieder. Die sind durchs Land gezogen, die haben ihr soziales Umfeld zurückgelassen, ihr Hab und Gut und waren da monatelang, jahrelang, 3 Jahre unterwegs mit Jesus. Und das alles in der Hoffnung, dass dieser Jesus der verheißene König sei, der das unterdrückte Volk endlich erlösen würde. Das war ihre Hoffnung. Und die Jünger, die waren so richtig begeistert von Jesus. Die waren begeistert von seinen Wundern, von seiner Autorität, die er hatte und von der Art und Weise, wie er mit ihnen umgegangen ist und mit den Menschen, denen sie da immer wieder begegnet sind. Jesus hatte sie in allen wichtigen Fragen des Lebens gelehrt. Er hatte ihnen gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Die Hoffnung, die brannte in ihnen. Ja, sie brannten für Jesus und für dieses Reich, von dem Jesus da sprach. Und mit der Kreuzigung, da war diese Hoffnung weg. Dieser Moment, der muss grausam gewesen sein für diese Jünger, für seine engsten Nachfolger und für viele andere auch. Die Hoffnung, die war weg. Die war zerstört. Der Traum, der war geplatzt. All das, was Jesus ihnen erzählt hatte, das ergab keinen Sinn mehr, nachdem er gestorben war. Er sollte doch der König sein, der König dieser neuen Welt. Der König des Reiches Gottes, das kommt. Denken wir an den Palmsonntag, nur eine Woche zuvor, der König kommt. Und jetzt ist der König tot. Die Hoffnung ist weg. Und keiner der Jünger, nichts davon lesen wir in der Bibel, keiner der Jünger hat am Samstag versucht, das weiterzuführen, was Jesus angefangen hat. Niemand. Die haben nichts versucht, wenigstens seine guten Lehren am Leben zu erhalten. Das Feuer der Hoffnung, das da in ihnen gebrannt hatte, das war erloschen. Und manchmal, da geht es uns ja auch so, manchmal, da verlieren wir Menschen die Hoffnung. Das Feuer ist aus. Und es gibt viele gute Gründe, warum wir in dieser Welt die Hoffnung verlieren können. Da könnte ich jetzt anfangen aufzuzählen und würde nicht so schnell fertig werden. Das wisst ihr auch. Es gibt viele gute Gründe, warum man die Hoffnung verlieren kann. Und das geht uns auch als Nachfolger von Jesus so. Da sind wir nicht ausgenommen davon. Manchmal verlieren auch wir die Hoffnung. Wo war denn Gott, als ich selbst oder als ein geliebter Mensch von mir krank wurde? Und dann haben wir gebetet. Und das Gebet wurde scheinbar nicht erhört. Wo war denn Gott, als eine mir wichtige Beziehung scheiterte und vielleicht bis heute nicht wieder repariert werden konnte, nicht wieder gut wurde? Wo war Gott in meinem Leben, als ein Traum scheiterte, als die Illusion von einem guten Leben einfach zerplatzte? Und das Verrückte ist ja dann in all dem drin, wo ist denn Gott? Wo bleibt denn mein Glaube? Wo bleibt Gott in meinem Glauben? Bleibt denn mein Glaube lebendig in all dem, wenn ich die Hoffnung drohe zu verlieren? Manchmal stellen wir fest, dass die Hoffnung weg ist in unserem Leben. Und damit auch unser Glaube. Und bei all dem, wenn wir da über diese Hoffnung sprechen, da geht es ja nicht einfach um die Hoffnung auf ein gutes Leben. So. Ja, auf ein gelingendes Leben. Unser Leben als Nachfolger, das bleibt ja auch nach Ostern gefahrenvoll. Die Jünger damals, nach Ostern, die hatten ein herausforderndes Leben. Die hatten es nicht immer leicht. So viel wir wissen aus alten Überlieferungen, sind alle der engsten Jünger von Jesus, außer Johannes, alle, die haben den Märtyrertod gestorben. Und auch als sie noch gelebt haben und da Jesus bezeugt haben, die hatten nicht immer nur so ein einfaches Leben. Es lief nicht immer alles rund. Aber für mich, ich spüre so, für mich geht es vor allem darum, um diese Hoffnung, dass mein Glaube lebendig bleibt. Weil wenn es schwierig wird im Leben, dann droht mein Glaube so zäh zu werden. Ich wünsche mir vor allem, dass egal, ob es gerade oben durchgeht im Leben oder ob ich durchs Tränental gehe, dass mein Glaube irgendwie lebendig bleibt. Das ist meine Hoffnung. Klar wünsche ich mir auch ein gutes Leben. Ja, dass ich möglichst gesund bleibe, das ist ja klar. Dass das Geld reicht und was weiß ich, was noch alles. Aber mein Glaube soll sich als lebendig erweisen. Und ohne die Hoffnung geht das nicht. Aber wenn ich feststelle, dass die Hoffnung weg ist, dann wird es schwierig. Dann verlassen wir manchmal den Ort der Hoffnung. Und der Ort der Hoffnung, das ist ja die Beziehung zu Gott für mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn sich so Hoffnungslosigkeit breit machen will in deinem Leben, dann passiert es, dass wir uns vielleicht distanzieren, auch in der Beziehung zu Gott, dass mein Glaube zäh wird. Warum auch nicht, wenn die Hoffnung weg ist? Und so ging es auch den Jüngern damals. Und wir wollen hinschauen bei zwei Jüngern. Das ist eine spannende Geschichte, wahrscheinlich nicht unbekannt für einige von euch. Die Jünger von Emmaus. Denen ging es auch so am Ostersonntag vor 2000 Jahren. Wir lesen die Geschichte im Lukas-Evangelium. Da machen sich zwei Jünger auf, weg von Jerusalem. Die verlassen den Ort der Hoffnung. Jesus ist tot. Und sie gehen nach Emmaus. Das lag ungefähr oder gut 10 Kilometer entfernt von Jerusalem. Die waren noch ganz aufgewühlt von diesen Ereignissen in Jerusalem, von dem Sterben von Jesus. Und sie sind da auf dem Weg und sie sprechen miteinander über das, ganz aufgewühlt. Und auf einmal kommt da Jesus dazu. Heißt es so ganz nüchtern in der Bibel, aber die haben ihn nicht erkannt. Also da sind die auf dem Weg weg von dem Ort der Hoffnung, zerstört, die Hoffnung ist weg, sprechen miteinander über all das und dann kommt Jesus dazu. Aber sie erkennen ihn nicht. Und dann fragt sie Jesus, über was sie sprechen. Und dann erzählen sie ihm das. Sie sind dann zuerst ein wenig erstaunt, dass er nicht weiß, was passiert ist. Alle haben das doch mitbekommen. Aber gut, sie erzählen es ihm dann, was passiert ist. Sie erzählen ihm, dass Jesus verhaftet wurde, gestorben ist, gekreuzigt wurde. Und dann kommt so ein Satz von diesen beiden Jüngern, der das so auf den Punkt bringt, ihre ganze Hoffnungslosigkeit, das sagen sie. Und wir hatten gehofft. Vergangenheit, wir hatten gehofft. Wir hatten gehofft, dass dieser Jesus es sei, der Israel erlösen würde. Dann sagen sie noch, dass heute schon der dritte Tag ist. Es war also Ostersonntag, morgen. Da gab es keine Aussicht mehr für sie, dass sich da noch was ändern sollte. Das ist unwiederbringlich. Jesus ist tot und wir hatten gehofft. Kennst du diesen Satz? Hast du das auch schon mal gesagt? Und ich habe doch gehofft. So tönt es, wenn die Hoffnung gestorben ist. Die Antwort von Jesus, die tönt nicht so verständnisvoll dann. Das ist bei Jesus manchmal so. Er sagt dann, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben? Wie ist euer Herz doch träge zu glauben? Wenn das Feuer der Hoffnung erloschen ist, dann wird unser Herz träge zu glauben. Ein träges Herz ist ein Herz, das nicht glauben kann, vielleicht auch nicht mehr glauben will, weil es keine Hoffnung mehr kennt. Wie kann denn, wenn wir das erleben, und ich glaube, wir alle erleben das manchmal im Leben, manchmal ist das auch richtig existenziell, wenn die große Krise kommt und die Hoffnung weg ist, wie kann denn unser Herz wieder so Glaubensfeuer fangen? Wie kann denn unser Herz wieder erfüllt werden von diesem Feuer der Hoffnung? Aus dieser Geschichte dieser zwei Jünger können wir ein paar Dinge lernen. Und das Erste, das ich dazu uns mitgeben will, wie wir die Hoffnung wiedergewinnen können, wenn wir die Hoffnung verloren haben, das ist ganz einfach, lass Jesus dazukommen. Das tönt da so simpel, wir haben es schon gehört, die sind unterwegs und dann kommt Jesus dazu. Jesus kam ihnen nahe und machte sich mit ihnen auf den Weg, er ging mit ihnen. Jesus nahte sich ihnen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, wenn sich so Hoffnungslosigkeit in unserem Leben breit macht, dass Jesus uns neu nahe kommt. Die Frage ist aber für mich dann auch, wie heiße ich dann Jesus willkommen? Wenn Jesus mir nahe kommen will, lässt du denn Jesus nahe kommen in deinem Leben, wenn du spürst, dass du träge wirst zu glauben, weil die Hoffnung irgendwie schwindet? Laden wir Jesus ein, mit uns zu gehen? Und das mitten in unserem Alltag. Für mich ist das so etwas ganz Einfaches eigentlich. In meinem Alltag erlebe ich das immer wieder mal, dass ich irgendwo anstehe oder irgendwas wird schwierig und dann bete ich einfach ganz kurz. Manchmal geht es zu lange, bis ich das mache, aber Gott sei Dank komme ich immer wieder an diesen Punkt. Vielleicht bin ich irgendwie eine Predigt am Vorbereiten und ich stehe an oder es ist in einer Beziehung gerade herausfordernd, in der Familie oder wo auch immer, ich weiß nicht weiter. Und wisst ihr, ich glaube, Gott liebt einfache Gebete. Ich kann dann einfach beten, Jesus, du weißt jetzt, wo ich da drin bin, komm du da mit rein jetzt. Ein ganz einfaches Gebet, wenn du spürst, jetzt kommt da irgendwie Dunkelheit oder die Hoffnung geht weg, es wird schwierig, ein einfaches Gebet, Jesus, komm du jetzt doch mit rein. Das ist ein Gebet, das wir einfach so immer wieder beten können. Jesus dazukommen lassen, lass Jesus dazukommen. Etwas Zweites, das wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass wir der Bibel einen festen Platz geben sollten in unserem Leben, in unserem Alltag. Da heißt es nämlich, dass Jesus dann mit ihnen die ganze Schrift durchging. Und er erklärte ihnen alles, was sich da auf ihn bezog. Und er begann dabei Mose. Also es war nicht, ja, was habe ich gesagt, 10 Kilometer Weg. Also ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber Jesus nimmt sich die Zeit und er geht mit ihnen die ganze Schrift durch und vor allem weist er sie auf das hin, auf ihn selbst. Das ist ja spannend, oder? Im Alten Testament. Was wird da schon über Jesus gesagt? Wo sehen wir schon die Spuren von Jesus im Alten Testament zum Beispiel? Wie hängt Gottes Wirken in der Geschichte zusammen mit dem, was jetzt gerade passiert, auch in deinem Leben? Sehen wir den großen Bogen? Auch wenn wir hoffnungslos werden, dann wird unser Blick ja so eng, aber dann ist es gut, wenn wir dranbleiben mit Bibel lesen und immer wieder diesen großen Bogen auch suchen. Am Karfreitag vor 2 Tagen hat hier Sarah Hotz gepredigt und sie hat auch begonnen bei Mose. Die da waren, wissen das noch. Wie war das bei der Opferung, bei diesem jährlichen Versöhnungstag in der Stiftshütte mit dem Hohepriester und so weiter? Das sind wichtige Dinge. Immer wieder bei der Bibel dranbleiben. Gibst du der Bibel einen festen Platz in deinem Leben? Gibst du dem Reden Gottes durch die Bibel einen festen Platz? Auch dann, ja, wenn es gerade schwierig wird, nicht dann, wenn es gut läuft, dann ist es einfach, vielleicht die Bibel zu lesen. Für uns heute nach Ostern und auch nach Pfingsten ist ja auch der Heilige Geist wichtig, der Heilige Geist, der in uns lebt. Jesus ist ja nicht mehr physisch bei uns. Das wäre ja manchmal auch cool, wenn Jesus so physisch da wäre und mit mir die Bibel durchgehen würde. Aber das tut er durch seinen Geist. Jesus hat ja mal gesagt, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Also waren verschiedene, aber was war so eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, was Jesus gesagt hat? Habt ihr eine Idee? Er leitet uns, ja. Ich meine, was anderes, es gibt verschiedene Dinge, aber so in Bezug vielleicht auf das Reden Gottes. Er überführt die Herzen, ja. Ich meine, noch was anderes. Ja, jetzt. Wie? Er übersetzt, ja. Also Jesus hat gesagt, der Geist Gottes wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Und wir Menschen sind vergessliche Leute, vergessliche Wesen. Und der Geist Gottes erinnert uns an das Reden Gottes, an die Worte von Jesus in der Bibel und natürlich auch an das Reden Gottes in der ganzen Bibel. Also gib der Bibel einen festen Platz, wenn du die Hoffnung wiedergewinnen willst in deinem Leben. Und das nächste, das finde ich ganz spannend, da heißt es, die beiden, die nötigten ihn. Also die kommen da zu einem Dorf. Ich weiß nicht, ob das war wahrscheinlich noch nicht Emmaus oder das steht nicht, aber die wollen da eine Pause machen und Jesus, der will weiterziehen. Warum auch immer, wissen wir nicht, steht nicht dort. Aber die beiden Jünger, die nötigen ihn. Und das Wort, das da steht, also das meint wirklich drängen, das meint schon fast Zwang anwenden. Sie wollten, dass Jesus da bleibt, wenn es darum geht, dass Jesus bei uns bleiben soll. Wenn wir hoffnungslos werden, dann dürfen wir auch ganz schön hartnäckig bleiben. Vielleicht fragt ihr euch, was dieses Bild da soll von diesem Löwenzahn. Bibel ist logisch, Jesus auch vorher, aber Löwenzahn. Ja, der Löwenzahn, der ist unglaublich hartnäckig, wie der da durch den Asphalt bricht. Und in meinem Garten ist der Löwenzahn auch hartnäckig. Den bringe ich nicht weg, ich kann den nicht ausrotten. Egal was ich tue, der kommt immer wieder. Also sei so ein Löwenzahn-Christ. Bleib hartnäckig dran, gerade dann, wenn du hoffnungslos wirst, wenn du merkst, jetzt wird es irgendwie schwierig, dann bleib hartnäckig dran. Und wir können umgekehrt auch fragen, bleiben wir hartnäckig an Jesus dran? Bleiben wir dran im Gebet? Suchen wir ihn beständig? Suchen wir die Begegnung mit Gott, wenn es in meinem Herz dunkel werden will? Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel, damit mein Glaube wiederbelebt wird durch das Feuer der Hoffnung. Auch wenn ich da nicht immer gleich was spüre, auch wenn die Probleme nicht einfach sich in Luft auflösen, hartnäckig dranbleiben, lasst uns nicht schnell aufgeben, wenn du spürst, es wird zäh. Dein Glaube, deine Hoffnung, jetzt wird es schwierig, dann bleib hartnäckig an Jesus dran. Gerade wenn es Abend, also dunkel werden will, die beiden sagen, na, Jesus bleibt bei uns, denn es will Abend werden. Wurde auch schon vertont in einem Lied. Vielleicht kannst du dir das merken. Gerade wenn es Abend, also dunkel wird, bleib hartnäckig an Jesus dran. Und dann lesen wir, das ist auch so, vielleicht zu diesen großen Bögen in der Bibel, Dann lesen wir vom ersten Essen in der Bibel nach der Auferstehung. Und Jesus isst dann mit ihnen und er bricht das Brot. Und da klingt natürlich das Abendmahl an. Und dann passiert was, dann passiert es. Ihnen werden die Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Und das ist eine spannende Parallele zwischen dem ersten Essen, von dem wir in der Bibel überhaupt lesen. Wisst ihr, was das war, das erste Essen in der Bibel? Nein, in der Bibel, ganz am Anfang, nicht Neues Testament, Altes Testament, das erste Essen in der Bibel. Die Frucht im Paradies, genau. Und was passiert, als die da von der Frucht gegessen haben? Ihnen wurden die Augen geöffnet. Ihnen wurden die Augen geöffnet. Bei Adam und Eva passiert dieses Augenöffnen nicht zum Guten. Können wir nachlesen im 1. Mose, ganz am Anfang. Adam und Eva erkannten, erkennen heißt in der Bibel nicht einfach Wissen von, sondern es bedeutet immer Beziehung. In Kontakt kommen mit etwas, in Beziehungen kommen mit etwas. Und ihnen werden die Augen geöffnet und sie kommen in Beziehung, nicht nur mit dem Guten, sondern mit dem Bösen. Und sie erkennen sich selbst auch darin irgendwie. Unseren beiden Jüngern, denen gehen auch die Augen auf bei diesem Essen und sie erkennen Jesus, wie er wirklich ist. Spannend. Da lesen wir davon. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke. Ja, das ist wirklich das Abendmahls, der Text aus dem Abendmahl und er gab es ihnen, die Augen wurden die ihnen geöffnet. Und das ist eigentlich jetzt etwas Passives, ja. Also vorher war es immer, bleib hartnäckig dran, gib der Bibel einen Platz, lade Jesus immer wieder ein, dazu zu kommen. Und jetzt empfangen ist eigentlich was Passives. Ja, Jesus gibt ihnen etwas und ihnen werden die Augen geöffnet. Das ist passiv. Sie müssen das schon irgendwie wollen in diesem Moment, ja. Sie sind empfangsbereit, aber es ist passiv, sie empfangen. Und das heißt für mich, wir dürfen immer wieder auch neue Hoffnung empfangen, wenn wir die Hoffnung wiedergewinnen wollen. Wenn sich das Dunkel der Hoffnungslosigkeit so in unserem Leben, in unserem Herz breit macht, dann ist es ein Geschenk, wenn Jesus immer wieder reinkommt mit neuer Hoffnung. Und in diesem Wort wiedergewinnen, die Hoffnung wiedergewinnen, da steckt ja das Wort gewinnen drin und gewinnen tönt für uns so nach, ja, da muss ich was tun, aber gewinnen bei Jesus ist immer auch ein unverdientes Geschenk. Ich darf was empfangen. Ich darf neue Hoffnung empfangen. Und ich glaube wirklich, wenn Jesus uns neu begegnet, so wie diesen beiden Jüngern da, und wenn dann was passiert in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir spüren, da kommt Leben rein in meinen Glauben, das ist ein Wunder. Das ist ein Osterwunder. Deshalb lass dich beschenken und empfange immer wieder neue Hoffnung. Da habe ich das nochmals zusammengefasst und das wäre jetzt so vielleicht, was, wenn du sagst, das will ich mitnehmen in meinen Alltag, dann könntest du jetzt ein Foto machen von dieser Folie vielleicht. Ich mache das manchmal. Kannst es dir auch sonst merken oder wie auch immer. Lass Jesus immer wieder dazukommen. Gib der Bibel einen festen Platz in deinem Leben. Bleib hartnäckig damit dran, gib nicht schnell auf. Und du kannst erleben, wie du immer wieder neue Hoffnung empfangen kannst. Und dann ist Jesus so schnell, wie er gekommen ist, am Anfang ist er auch wieder weg. Es heißt dann da in der Bibel, er war einfach weg. Sie sahen ihn nicht mehr. Er verschwand. Aber irgendwie blieb er eben trotzdem da. Denn die Jünger, die sagen dann, war es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Etwas bleibt und das ist dieses Feuer im Herz. Das Feuer der Hoffnung, das war zurück im Leben der beiden Jünger. Und ich glaube, Feuer im Herz ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Auferstehungshoffnung dein Herz erreicht hat. Und dann regiert die Hoffnung neu. Und das wünsche ich uns. Und es ist noch nicht ganz fertig, denn diese Hoffnung, wenn die Hoffnung dann regiert, dann passiert was, dann kommt Bewegung rein ins Leben und in den Glauben. Bei diesen Jüngern hieß das, die brachen die Übung Emmaus ab, die sind dann zurückgekehrt. Auf dem schnellsten Weg haben die sich aufgemacht, zurück nach Jerusalem. Und was passiert dort? Sie treffen die anderen Jünger an. Die haben auch schon eine Begegnung gehabt mit dem auferstandenen Jesus. Und sie begrüßen sich und sagen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und diese wiedergewonnene Hoffnung, die blieb dann auch nicht einfach nur in ihrem Herz. Es blieb nicht bei diesem Feuer im Herz, sondern das ging weiter. Das hatte Auswirkungen auf ihr ganzes Leben. Spätestens 50 Tage später dann, heute in 50 Tagen feiern wir Pfingsten, da haben die den Heiligen Geist empfangen und da waren die nicht mehr wiederzuerkennen. Ich mache drei kurze Beispiele der Jünger. Da war der Petrus, den kennen wir gut aus der Bibel. Das ist der Petrus, der nach der Verhaftung von Jesus zu viel Angst hatte, um zu Jesus zu stehen, um zuzugeben, dass er einer der Jünger ist. Und er wird später trotzdem, trotz Gefängnis und Todesdrohungen, nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Er heilt Kranke, er predigt vor Tausenden von Zuhörern. Er lässt sich auch von all den religiösen Eliten damals nicht einschüchtern. Und dafür wird er am Ende sogar hingerichtet, der Petrus. Nehmen wir Thomas der Zweifler, ja, wird er genannt, der nicht glauben wollte, dass Jesus wieder lebte, bis er ihn selbst berühren konnte. Dieser Thomas, der zieht später bis nach Indien und erzählt dort den Menschen, dass Jesus auferstanden ist. Die Hoffnung, die bleibt nicht im Herz, sondern die wird ganz praktisch, die durchdringt das ganze Leben. Das letzte Beispiel, der Matthäus, ehemals Steuereintreiber und ein Betrüger wie Zachäus, der schreibt alles auf, was er mit Jesus erlebte. Und wir nennen seinen Text heute das Matthäusevangelium. Krass, was die Auferstehungshoffnung für Auswirkungen hat. Irgendwie ist das ein Wunder. Klar, die Auferstehung von Jesus ist ja ein Wunder, das können wir nicht irgendwie verstehen. Aber ebenso ist es ein Wunder, wenn Auferstehungshoffnung zurückkommt in unser Leben, wenn in unserem Herzen dieses Feuer neu zu brennen beginnt. Und mit dieser Auferstehungshoffnung, da kehrt dann so vieles zurück zu uns. Das sehen wir auch hier. Das leere Grab ist noch nicht mal die letzte Station. Das habe ich am Anfang nicht ganz kapiert bei diesem Passionspfad, sondern die letzte Station ist eigentlich das da. Hier vorne sehen wir das. Alles, was dann aus diesem leeren Grab, aus dieser Auferstehung rauskommt, Freude, Friede, Vergebung, Heilung, Würde, Trost, Auferstehungsgeschenke. So wirkt sich die Auferstehungshoffnung aus in unserem Leben und das wünsche ich uns. Dass wenn du die Hoffnung wieder gewinnst, immer wieder, dass du das erlebst. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, Band. Ich danke euch jetzt schon, dass ihr da einspringt. Das tönt jetzt so genau, dass ihr uns leitet im Lobpreis. Sarah springt ein, genau, zusätzlich. Manchmal muss man spontan sein. Vielen Dank, dass ihr uns leitet. Und ich will auch aufhören mit Lob und Anbetung, weil da gehen wir dann weiter in dieser Zeit des Lobpreises. In der Bibel lesen wir im 1. Petrusbrief. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Auch spannend, ja, er hat uns wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Hey, ich lade dich ein, das als ein Gebet zu sprechen. Lass uns das sprechen, wenn du willst, darfst du das laut mitsagen, diesen Bibelvers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Amen.